Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Die neue Ausgabe. Mit Ossi Ostendorp. Und dem Deadline Day. Und Isco Disco. Und Cancelo. Und Pokal. Und dem vergangenen Wochenende. Und wir besprechen noch ein spektakuläres Medienthema. Das ist ein guter Freund von mir. In diesen Tagen auf die Agenda gehoben hat, beziehungsweise es wurde auf die Agenda gehoben. Er hat es schon vor einem halben Jahr mal auf die Agenda gehoben. Da war Ossi sehr neugierig und hat gebohrt und gefragt. Vielleicht ganz spannend, Ossi.
Ich sag mal so, besser geht nicht, ne?
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast eures, ihres Vertrauens und wie immer am anderen Ende der Leitung Wolf Christoph Fuß.
Hallo.
Servus, Wolf.
Hallo.
Ich grüße dich.
Servus.
Gerade eingeflogen, frisch vom Pokal. Zwischenstopp in München, bevor es weiter zum Torspiel geht.
Na, Gladbach,
so kennt man dich. So kennt man dich.
Ja,
Du bist wahrscheinlich hingeflogen oder hingefahren und hast.
Nein, ich war ja in Paderborn. Ich war ja Dienstag in Paderborn.
Siehst du?
Ich habe ja Dienstagabend noch den SC Paderborn und den Verein für Bewegungsspiele verarztet.
Das heißt.
In einer hochdramatischen Auseinandersetzung.
Das heißt, du warst ja schon um die Ecke sozusagen oder auf dem Weg.
Naja, um die Ecke. Also wir sind nach Paderborn geflogen und dann nachts mit dem Auto nach Mainz geknallt.
Ja, das ist auch eine schöne Strecke, oder?
Absolut, das sind so gute 300.
Ja. Aber ich wollte
Kilometer
eigentlich auch
was, in der Stunde.
Ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus, ehrlicherweise.
Ja, ja.
Überraschenderweise war ich am Wochenanfang, nämlich in deiner Heimat, beziehungsweise in München. Und habe da auch relativ viel mit vielen Kollegen und Menschen aus dem Fußball zu tun gehabt. Und natürlich
Was für Menschen?
Viele diese Menschen in An- und Abführung.
Waren da welche dabei aus den Top 50?
Ja, auch tatsächlich. Obwohl du nicht dabei warst. Also es waren Leute sogar dabei, die vor dir platziert waren.
Das ärgert mich.
Ich habe 42 von den 43, die vor
das
dir
hat, das hat große Wellen geschlagen. Wirklich.
Ehrlich?
Das war auch, weil das auch am Montag in der Glanzparade nochmal Thema war. Und wer hat mir denn. Und es war bei beiden Spielen war es so, dass alle hoch erfreut waren, dass die Nummer 44 des Landes sich die gab.
Du müsstest ja eigentlich jetzt so ein. Ich hatte ja überlegt, dir noch so ein Trikot zu schicken, weißt du? Mit,
so ein 44-Schild.
Nee, so ein Trikot. Ne? Mit der Rückennummer 44 und dann irgendwie oben drüber habe ich.
Von allen Clubs.
Genau, von allen Clubs der Bundesliga und der zweiten Liga. Natürlich nicht zu vergessen.
Und unten drunter eingenäht Schwarz-Rot-Gold, dass die Nationalmannschaft auch noch mit dabei ist.
Das Problem ist ja die Halbwertszeit bei solchen Rankings, weißt du? Das ist ja noch schlimmer, wo wir nachher mit Sicherheit auch noch zukommen werden zum Deadline Day. Das ist ja so eine Krux, wenn man früher in meinem Alter vor 100 Jahren Fußballfan als Kind war, da hat man sich ein Trikot gekauft und wenn man es beflocken lassen hat auch, hat man gedacht, konnte man sich relativ sicher sein, dass der Spieler zumindest ein paar Jahre irgendwie da rumrennt. Und mittlerweile weiß man es nicht mal mehr.
Deshalb schreiben ja auch viele ihren eigenen Namen drauf.
Oder irgendwie Pillemanns Jupp oder so.
Also, genau.
Hast du denn, was weißt du noch, was?
10 Legenden.
du noch, was dein erstes Trikot war? Jetzt bis vor
der 44? Weiß ich ganz genau. Ja, die 7.
Mit?
Litti,
hätte ich drauf getippt. Weißt du, was mein erstes war?
Und da wurde noch nicht geflockt, da wurde noch genäht.
Ja, bei mir.
Das war mein erstes.
Bei mir auch. Bei mir hat Oma die Rückennummer drauf genäht. Uwe Rahn.
Uwe Rahn, toll. Ja, toll.
Ich habe auch lange Zeit überlegt, ob ich mir vom Style her und vielleicht dem ein bisschen näher kommen soll, so mit Pornobalken und Kickermatte, das war, trägt man ja heute wieder, oder?
Mit kommst du? Klar, absolut.
Mitunter.
Schöne Hipsterlocke unter der Nase. So ein Chai Latte in der Hand. Ja, genau. Weißt du?
Chai Latte, genau. Guck mal, so sind wir abgewichen. Jetzt sind wir von deinem Trip Paderborn, Mainz, meinem nach München zu Uwe Rahn und Oberlin.
Ganz kurz, Ossi, wenn ich dir folgendes Stichwort gebe, ne?
Ja.
Ich gebe dir jetzt ein Stichwort und du sagst mir, wen ich gestern Abend noch getroffen habe, ja?
Mhm.
Das Stichwort heißt Ischgl.
wie viele Versuche habe ich?
Einen.
Ich tippe auf den Eisvogel.
Ja, Mann!
Und ich wusste es nicht. Der Eisvogel trug. Ja. Eigentlich hätte ich dich jetzt noch mit Gegenfragen löchern müssen. Nur es könnte dann mitunter für manche Leute nicht so lustig sein, die den Eisvogel nicht schon bei Instagram oder irgendwo gesehen haben. Trug er eine sehr bunte, auffällige Jacke.
Naja, unten drunter.
Ja, hatte der nicht so eine lilane Jacke an?
Nee.
Doch.
Also so genau habe ich es mir nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, was hast denn du für eine Jacke an? Also so, ja, okay. Sowas nicht. Es war der klassische Eisvogel-Schick. Ne? Und wir haben sind nochmal auf seinen Legendenstatus eingegangen. Also, dass er jetzt ja eine eigene Hoodie-Kollektion hat und eine eigene T-Shirt-Kollektion und dass es ihn jetzt auf Tassen gibt und so. Und
er findet es ganz toll
und dass er trotzdem noch unbehelligt durchs Leben schreiten kann, gefällt ihm noch besser.
Ja, das ist, so ist es mitunter. Ne?
Zum Thema Hipster. Ja, jetzt kommst du. Deine Geschichte. Es begab sich also zu der Zeit, als du am Montag in München warst. Leute von 1 bis 43 getroffen hast.
Exakt. Und zuvor, bevor ich den Laden betrat, ich hatte ein langes Meeting am Vormittag, 4 Stunden. Und dann habe ich jemanden getroffen. Tut jetzt auch nichts zur Sache, wen, und es tut auch nichts zur Sache, wo. Den Laden kann ich eigentlich ruhig sagen.
Konspirativ.
Ja. Im Brenner.
Brenner, ja.
Auf der Maximilianstraße.
Ja.
Und ich bekam davor einen Anruf von einem Kumpel, der wiederum wusste, dass ich dort zugegen sein werde.
Ja.
Und der erzählte mir, ob ich da nochmal nachfragen kann, ob seine Jacke dort noch hängt oder mittlerweile wieder aufgefunden ist, weil die war eben eine Woche oder wenige Tage zuvor dort geklaut worden mit jeder Menge Bargeld und leider auch seinen ganzen
Karten. Geklaut worden oder hat er sie vergessen?
Nee, tatsächlich geklaut worden.
Okay.
Und das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn du dann den ganzen Kartenärger hast, der dann so folgt. Und überraschenderweise trug sich zu, dass die Jacke nicht wieder aufgefunden wurde.
Ja, okay.
Aber die hatten schon alles von ihm registriert und ich habe dann auf jeden Fall alle meine Klamotten, weil ich kam mit Sack und Pack aus dem Flieger, Meeting, dann direkt dorthin, habe ich quasi an mich gekettet, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass hier wieder
das unterwegs ist. Dass das jetzt so ein heißes Pflaster ist, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also Hut ab.
Es ging meinem Kumpel nämlich genauso, weil das ist ja eigentlich ein ganz schicker Laden. So,
voll.
Ich sag, manchmal vielleicht ist es dann manchmal auch so, dass das eine gewisse Klientel anzieht, die dann auch wissen, dass da Leute sind, die ein bisschen Bargeld in der Tasche haben.
Ja,
wer weiß. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich traf verschiedenste Leute eben und wollte...
Also du hast den Brenners Hof gehalten.
Hof gehalten.
Sagen wir so. Ja. Okay.
Und natürlich auch viel über den FC Bayern gesprochen.
Ja.
Und so wollte ich eigentlich eine meiner eleganten und berühmten Überleitungen machen. Also da war so kurz davor, dass man sich einig war, egal mit wem ich gesprochen habe, ob der Nagelsmann das Wochenende überhaupt noch erlebt oder der Gnabry vielleicht vorher schon aussortiert wird oder, sage ich mal. Zack, 3 Tage später, denkt man wieder das Gegenteil. So schnell sind wir wieder mitten im schnelllebigen Fußballgeschäft, oder?
Ja, und nichtsdestotrotz, das war ein massives Spiel für die Bayern. Also das, ich hab das auch gestern gesagt. Also wenn die gestern aus dem Pokal ausgeschieden wären, ne, dann hätte das ein Beben verursacht, größer als das in der Hinrunde. Wo
größer
die
auch, als
wo
das
die auch mal 4 in Reihe nicht verloren haben. Also wenn,
größer,
wenn,
auch als,
Ja.
Größer auch als nach Villarreal, meinst du?
Naja, also Villarreal war ja jetzt eher dahingehend ein Beben, dass es ganz viele nicht verstanden haben. Also insbesondere alle Bayern, die halt einfach da saßen und sagen, okay, was hatte der Fußballgott denn jetzt für eine Laune, dass wir das nicht geschafft haben. So, also es war mehr so Unverständnis oder Ungläubigkeit oder so. Wenn die jetzt allerdings rausgehen in Mainz im Pokal, dann glaube ich nicht, dass über Nagelsmann gesprochen wird. Also natürlich, dann hast du wieder die Situation, wo einer sagt, jetzt wird hier jeder Stein umgedreht und jetzt suchen wir nach allem und jetzt suchen wir nach Gründen. Und das spitzt sich dann zu in Richtung Paris Saint-Germain und dann musst du es ziehen. Ne? Also, weil ansonsten hat Nagelsmann dann wirklich ein Problem. Also viel hätte, wenn, wäre.
Mhm.
Aber dem muss er sich ja, also das ist ja, so ein bisschen ist es ja Bayern-Alltag. Wenn du Spiele nicht gewinnst, hast du ein Problem.
Mhm.
Weil ganz viele Leute, kundige Leute aus den Top 40 der mächtigsten Männer des deutschen Fußballs und ganz viele ab Platz 50 der mächtigsten Menschen, Männer,
da komm ich
der
ins Spiel.
Mächtigsten Menschen im deutschen Fußball ganz viel Meinung machen. So, und das ist so. Also als Bayern-Trainer hast du dann mal eine Prise Hollywood und du hast immer eine Prise Krise. Also ist wirklich nur ein Punktverlust entfernt und damit musst du dich auseinandersetzen. Ich glaube, dass Nagelsmann das ganz gut handeln kann und dass er es auch hätte handeln können, jetzt erstmal nach einem Pokal aus. Aber das hätte so gewackelt, wie er es noch nicht erlebt hätte in seiner Trainerkarriere.
Ja, genau. Und darauf wollte ich eigentlich auch genau so ein bisschen hinaus, zu sagen, es war schon, also in München standen die Ampeln definitiv auf gelb, so
gefühlt
Montag und Dienstag, wo ich da war. Und ja, dann, ich habe auch gesagt, ich verabschiedete mich mit den Worten, es kann auch sein, wirklich wortwörtlich, kann auch sein, dass die da 4-0 gewinnen.
Ja.
So kam es dann auch. Ja. Ich habe dann gestern nichts gesehen, also nichts live gesehen, sondern habe mir dann nachher die Zusammenfassung angeschaut.
Ja.
Und war dann tatsächlich auch habe sehr interessiert die ganze Nachberichterstattung verfolgt. Da kommen wir jetzt auch noch zu, weil es gab ja durchaus verschiedene Themen auch. Aber in erster Linie war es mal ja offenbar in der ersten Halbzeit ein sehr guter bis überragender Auftritt, was man so
hört. Es war ein sehr guter Auftritt der Bayern. Ja. Es war ein überraschend schwacher, blutleerer Auftritt der Mainzer. Das gehört schon auch mit dazu. Ja. Ich fand, und das habe ich gestern auch gesagt, Wenn du dich so mit Trainern unterhältst, es geht um neue Spieler, wenn du so nach einer Sommerpause, so ein erster Spieltag oder nach einer Winterpause, so ein erster Spieltag, dann wird ja häufig gesagt, das muss ich jetzt erst wieder einspielen und die Automatismen und Mechanismen und etc. pp. Und wir brauchen ein bisschen Zeit und wir müssen dem Spieler ein bisschen Zeit geben und so. Und Cancelo landet Dienstag in München. Ist Montagnacht bei den barmherzigen Brüdern, wenn ich es richtig weiß. Ne? trainiert Dienstag einmal mit der Mannschaft, dann fliegen die, machen Mittwochaktivierung und dann steht da eine Startformation. Und spielt unfassbar. Also spielt herausragend. Er sagt so, ja, der Franz Beckenbauer hat mal zu mir gesagt, ein guter Fußballer findet sich überall zurecht. Vielleicht ist es auch das. Aber alles, was da so reingeheimnist wird, es scheint offensichtlich Ausrede zu sein, wenn man es braucht.
Wenn man es braucht. Wir haben ja auch schon mal an selbiger Stelle über Xabi Alonsos Debüt gesprochen. Ne?
Der genau, das war genau das
selbe. Aus dem Flieger auf dem Platz in Gelsenkirchen ist Cancelo, das ist ein überragender. Also vielleicht kommen wir erst noch mal zum Transfer. Wir hatten Deadline-Day, das war auch noch.
Ja.
Als ich in München war, rechts und links, ich habe alle Menschen trugen gelbe Jacken und hatten große Koffer dabei mit Geldscheinen, die rausguckten. Ja. Und,
im Brenner auch waren die, ne?
Auch im Brenner,
ja,
genau.
Ja, klar. Die Taschendiebe waren natürlich heiß. Aber die haben sich halt nicht für deine Lederwaren interessiert, sondern die hatten halt Designerware im Fokus.
Genau so ist es. War ja dann tatsächlich auch nochmal viel Aufregung von Berlin, von Köpenick bis Kaiserslautern. Isco war natürlich ein so ein Ding. Cancelo war ein so ein Ding. Es gab Namen, die bei vielen Vereinen gehandelt wurden, am Ende aber nirgendwo hingewechselt sind, wie Max Kruse zum Beispiel oder so. Also es ist ja schon immer spannend, aber es ist mittlerweile auch fast nur noch ein absurder, kompletter Wahnsinn, oder? Also von den Vereinen angefangen, über die Spieler, über die uns natürlich auch, uns Medienschaffende, Fans.
Ja, ich weiß, was ich mich frage. Also so einen letzten Tag des Transferfensters, ne? Den gibt's ja schon ganz lange. Aber seit sich Sky dazu entschlossen hat, das Ding nach englischem Vorbild Deadline Day zu nennen. Ja?
Gelb anzumalen.
Gelb anzumalen und dem Ganzen wie so eine Art Tempoverschärfung zu geben mit Countdown. Jetzt laufen die letzten 10 Stunden und England hat noch mal 12 Stunden mehr. Und früher war es dann so, der russische Markt ist jetzt noch mal eine Woche geöffnet. Also wenn, dann kann er jetzt nur nach Russland. Jetzt kann keiner mehr nach Russland. Jetzt will auch keiner mehr nach Russland. Das gehört dazu. Dann China. China ist noch geöffnet und beim Scheich geht natürlich immer was. So, also das, also seit es diese Verschärfung gibt, das ist zumindest mein Eindruck, auch viele Clubs in der Bundesliga einfach Bock, bis zum Schluss das auszureizen und so Teil des Ganzen zu sein. Das ist ja ein Schauspiel, das gibt's ja gar nicht.
Aber da bin ich völlig bei dir. Ne?
Der wächst ja und auf einmal sitzt der Sabitzer im Bus. Der Sabitzer sitzt im Bus. Wo fährt er denn hin, der Sabitzer? Und dann steht hier der Torben Hoffmann, steht von Sky, steht hier Private Aviation, General, weiß ich nicht, Aviation Dings vor der Tür. Und dann kommt der Sabitzer und mit Entourage und Koffer und Dings. Und na, Sabi, guten Abend, ja, servus. Ja, wo geht's hin, nach Manchester? Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ja, genau. Er hat ihn gefragt, geht's nach Manchester oder doch nach, was war die andere Stadt, die er gesagt hat? London, genau. London. Oder nach London. Also, kann ich noch nicht sagen.
Kann ich noch nicht sagen. Noch ein bisschen Hauptsache auf. Italien. So. Und dann fliegt er los. Und dann gibt es die ersten Bilder. Sabitzer landet Manchester Airport. Ja. Spektakulär. Also es ist wirklich wie so ein Unterhaltungsformat. Total. In der Zeit ist aber dann der Isco-Disco-Transfer ist geplatzt. Aber der Haraguchi ist in Stuttgart mittlerweile gelandet und sitzt schon wieder in der Maschine nach Paderborn. Ja, also, und Gil Dias auch. Auch zwei, Stuttgart, zwei verpflichtet. Montagabend, Ding festgemacht, Dienstag gespielt.
Aber genau wie du sagst, Wolf, die Frage ist ja, gibt es da von euch nochmal so eine kleine, von Sky nochmal eine kleine Prämie für die Clubs, wenn sie am Deadline Day nochmal...
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Es ist ja wirklich insofern absurd, dass du ja durchaus auch einfach einen Tag vorher so einen Transfer machen könntest.
Finde ich halt auch. Ich hatte so das Gefühl, als hätte man sich da... Keine Ahnung, irgendwann so 3., 4. Januar hätte man sich geeinigt und
ja, nur hätte es noch mal eine Woche gedauert. Ne,
nur du hast halt dadurch, dass Engländer spielen ja sowieso durch, die Deutschen fangen Mitte Januar an, dann hast du so die ersten Spieltage, du hast die ersten Verletzungen, dass du dann halt möglicherweise auch kurzfristig nochmal reagierst oder reagieren willst oder reagieren musst oder...
Aber ich bin völlig bei dir.
Es halt einfach tust, weil du es kannst. Und weil
je mehr man drüber nachdenkt, desto absurder ist es eigentlich, dass dann...
Weißt du, in England ist das so, da steht vor jedem Stadion steht ein Reporter. Ne? Dahinter stehen so ein paar Fans mit so einem aufblasbaren Pimmel, die da irgendeinem Ohr rumbohren. Ne? Und im Studio lachen sich alle kaputt. Und er sagt dann nur, hier passiert nichts mehr, außer hier dieser... zu heiß gewaschene, der mit seinem Gummipimmel im Ohr rumpult.
Ja, ich habe irgendwo gesehen, da hat einer die Brüste gezeigt.
Ja, natürlich, auch das. Ne? Und was ich auch gesehen habe, ist, dass dahinter einfach einer Rad geschlagen hat. Ja? Sternhagel abgefüllt, Rad geschlagen. Hinter dem Menschen, der vor, weiß ich nicht, vor Schellers Park stand oder so.
Dann ist mir dann lieber so wie früher der Klassiker bei den Simpsons, weißt du, wenn dann Homer über irgendwas nachgedacht hat so und dann sahst du nur so einen Strohballen, der von links nach rechts ja, so genau, ist. Ja. Das ist dein Kopf. Genau. So. Ja. Ja, Deadline Day, spektakulär auf jeden Fall, wichtigster ja. Tag des
Jahres. Ist gut schade, dass es nicht geklappt ja. hat, muss ich ehrlich sagen.
Wie hast du es erlebt?
Wirklich schade. Also,
wie sehr warst du dran?
Als dieses Gerücht aufkam, habe ich gedacht, Isco, Union Berlin, im Leben nicht. Also viel zu weit hergeholt. Dann bekamen die Gerüchte aber Futter, Substanz. Und dann kaust du so auf der Idee rum und sagst, warum nicht? Das ist ein Club, der Stand heute um die deutsche Meisterschaft spielt, der internationale Ambitionen hat, der vielleicht Champions League-Teilnehmer ist in der kommenden Saison. Der Isco hat Zeit, ne? Ist ein guter Kicker, hat die Champions League 5-mal gewonnen, also das, oder 6-mal. Also, so, Raoul Schalke war damals der absolute Brüller. Und Isco an der alten Försterei, die hätten den abgefeiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat beim Tusche in der Kneipe, in der Köpenicker Kneipe, hätte der Freibier auf Lebenszeit. Und sie hätten ihn zu jedem Bier noch ein Hütchen hingestellt. Das also auf Händen getragen. Und ich glaube schon, dass er das zurückbezahlt hätte, weil es einfach ein geiler Kicker ist. So, jetzt kennt man aber Jorge Mendes ein bisschen, der dann bei seinen Verhandlungen schon mal so mit Brutto Netto ein bisschen Probleme hat. Ne?
Ja, und oder dann, gerne auch einfach nochmal denkt, so, wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal ein bisschen nachverhandeln.
Genau, jetzt ist er ja da. Also jetzt haben wir sie so unter Druck gesetzt, die werden doch nicht. Und da machen sie die Rechnung, das finde ich dann auch wieder geil, da machen sie die Rechnung ohne Union Berlin.
Das finde ich stark.
Weil was die wenigsten wissen, Union Berlin ist ein Top-Fußballclub, also mittlerweile im oberen Regal angekommen, also rein fußballerisch. Aber es ist ein Club mit Haltung und mit sehr klaren Werten. Und wenn die Dinge besprochen sind, dann sagt man am Telefon, sagt man so, dann kommt. Hergeflogen und dann unterschreibt man einen Vertrag, wenn medizinisch alles okay ist. Dann so wie ausgehandelt. Und wenn dann einer sagt, nee, pass auf, also wegen Brutto, Netto und Kirchensteuer, das war ja gar nicht so bekannt. Jetzt machen wir es einfach so, packt er noch 3 Millionen oben drauf. Ich sage, das ist jetzt einfach eine fiktive Zahl. Packt er noch mal 3 Millionen oben drauf. Dann sagt der Runert, am Arsch die Räuber. Und dann sagt der Jorge Mendes, habe ich jetzt nicht verstanden.
Könnte das auch
sein. Ich habe die Zahl, habe ich jetzt nicht verstanden. Und dann wiederholt er noch mal, am Arsch die Räuber. Ja, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Jetzt sind wir ja da. Hier, die Leute feiern den ja schon. Also, ist mir egal. Machen wir nicht. Es ist nicht Teil, also das ist nicht der Deal gewesen. Ja, dann gehen wir. Dann geht er. So, das finde ich top.
Ja, du musst halt die...
Sich dann nicht erpressen zu lassen oder in die Ecke drängen zu lassen. Haben, ne? Sondern halt zu sagen, genau, das ist,
weil wie du
das
sagst,
ist so.
Das haben wir, ist so. Es sind ja spätestens seit der Landung oder seit dann die Bilder auch auftauchten, wie er da in Köpenick vorfuhr, ist ja wirklich die, also nicht nur bei Union, sondern die ganze Fangemeinde in Deutschland und Spanien fast explodiert. Und dann zu sagen, okay, aber verarschen lasse ich mich hier trotzdem nicht, Freunde, dann fahrt er halt wieder nach Hause. Das finde ich auch Hut ab, muss ich sagen. Also wir waren jetzt natürlich alle nicht dabei.
Ja.
Vielleicht ist auch noch was anderes gelaufen, aber ich sag mal so, wenn du die Beteiligten ein bisschen kennst, wie du es gerade beschrieben hast, dann deutet schon sehr viel darauf hin, dass es so oder ähnlich gewesen ist, dass der Kollege Mendes, das hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht, weil er ist ja meistens auch in einer ganz komfortablen Situation.
Klar.
Der kommt dann da an mit irgendeinem Superstar XY und sagt so, Freunde, da ist der rote Teppich schon ausgerollt und wahrscheinlich hat er es auch schon oft genug praktiziert und es ist gut gegangen.
Ja.
Und die haben gesagt, ja klar, komm, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ne? Wo soll
die 3 Millionen, ja, das machen wir schon. Ja. Das machen wir schon. Und dann, ja, das hing dann, glaube ich, an der Einsatzgarantie für die Euroleague. Ich glaube daran, ob der jetzt gemeldet wird oder nicht, das soll ein Thema gewesen sein.
Da ging es, glaube ich, um die Länge der Leihe, ne? Also wann dann möglicherweise eine Kaufoption, ob erst schon nach einem halben Jahr oder erst nach anderthalb Jahren und so weiter, sind dann Details. Aber die waren halt alle vorher offenbar besprochen und sollten dann nochmal neu diskutiert werden. Und dann war es das halt. Aber es war natürlich ein Krimi, der Isco-Krimi.
Ja, Isco.
Joao Cancelo, aus meiner Sicht einer der besten Außenverteidiger der letzten Jahre.
Ja, weil er kein klassischer Außenverteidiger ist, sondern weil er die Position einfach komplett neu definiert. Dass so ein Spieler auf den Markt kommt, überrascht mich total. Also wirklich.
Also das wollte ich gerade sagen, ne? Dass du, wenn du auch Aussagen von Pep über ihn gelesen und gehört hast, und ich habe es nochmal nachgeschaut, er hat in der vergangenen Saison gesagt, der beste Spieler, den er je trainiert habe, war Lahm, weil der eigentlich immer wusste, was er zu tun hat, egal wo er gespielt hat, egal gegen wen sie gespielt haben, egal wie er in Form war, so. Und der Cancelo kommt dem am nächsten. Und er könnte es irgendwann, wenn er sich so weiterentwickelt, sogar mal in die Sphären von Lahm schaffen. Der hat ja fast jedes Spiel gemacht, bis zu dieser Saison, saß jetzt zuletzt dann irgendwie ein paar Mal hintereinander
auf der Bank. Er saß zweimal auf der Bank und hat ansonsten, kam regelmäßig zum Einsatz, ist topfit. Also es gibt keinen Grund, warum so ein Spieler auf den Markt kommt. Also wenn es da im zwischenmenschlichen Bereich nicht irgendwas gab und irgendwas vorgefallen ist, keine Ahnung, was das sein kann, was der Guardiola-Seite oder der Vereinsseite klar macht, das wird schwer. Ne? Und was der Spielerseite eben klar macht, ich glaube nicht, dass ich hier noch viel spielen werde. Und das dann, also Cancelo zu den Bayern, auch noch in der Champions League mit drin, also auch noch auf Strecke möglicherweise ein Konkurrent für City, das ist brutal. Also das außergewöhnlich, muss ich sagen.
Also richtig durchblickt hat es noch keiner, ne? Er hat sich ja jetzt geäußert und auch gesagt, logischerweise gesagt, ja, es gab da nichts mit Pep und so, kein Problem. Er wollte einfach mehr Spielzeit wieder haben. Ich habe jetzt dann bewusst das auch mal rausgesucht, was du gesagt hast, ne? Er hat in der Hinrunde, wenn wir jetzt nur mal von der Premier League reden, alle Spiele von Anfang an bestritten.
Ja.
Alle.
Ja.
Dann hat er... An Silvester hat er auch mal was anderes vorgehabt, da war er nicht im Kader.
Ja.
Dann hat er wieder zweimal gespielt und dann saß er die letzten beiden Spiele, war nicht im Kader. Und das war's. Und dann sagst du, der kann jetzt gehen. Und das finde ich, also für Bayern ist es ein Riesendeal, braucht man, glaube ich, keine Sekunde drüber reden. Für die Bundesliga ist es ein absolutes Upgrade, aus meiner Sicht, dass solche Spieler auch sozusagen nach Deutschland kommen oder in die Bundesliga. Und aus Citys Sicht, ich meine, die haben jetzt auch nicht, die haben schon auch Alternativen dort, aber ist jetzt auch nicht so, dass das eine Position ist, wo die noch drei bessere haben, weißt du, wie ich meine? Also,
total.
Und ich meine, du kennst Pep auch, wenn das jetzt am Ende wieder nicht reicht zum Pott mit den großen Ohren oder so, dann ist sowas natürlich auch wieder was gerne nochmal hervorgekramt wird. Möglicherweise schlägt dann noch im entscheidenden Spiel der Cancelo-Ersatz dann irgendwie über den Ball oder so. Und dann wird dir das vorgehalten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Pep da nicht vielleicht den Bayern sogar einen Wink gegeben hat. Also so nach dem Motto, dass da ist überhaupt.
Ja, aber das macht er, das stärkt er einen Konkurrenten.
Ja, deswegen frage ich mich ja, warum.
Das macht er so auch. Theoretisch einer der auch so zwischenmenschliche Nummern einfach dem Erfolg unterordnet.
Eigentlich ja.
Also.
Deswegen, also es bleibt ein großes Fragezeichen.
Ja.
Das hatte ich zwischenzeitlich auch, als ich gesehen habe, dass dann in der Zusammenfassung Kollege Bo Svensson, und jetzt sind wir wieder in Mainz, gegen die Bayern rot gesehen hat. Ich muss sagen, ich habe mir dann in den Nachberichterstattung fühlte ich mich komplett abgeholt. So fand ich es gut. So würde ich es mir immer wünschen. Also Dennis Aitken ist dann ist vor die Kamera gekommen, hat wie immer Klartext gesprochen, also ja, ohne Schaum vor dem Mund, hat ja er gesagt, pass auf, der Kollege Svensson hat eine Grenze überschritten, der hat reingerufen, ihr Blinden, seht ihr das nicht, ihr Blinden, oder seid ihr blind?
Ja.
Das ist für mich eine Beleidigung, damit rote Karte, er kam so in die Kabine, hat sich entschuldigt, wir haben uns die Hand gegeben, alles ist gut.
Ja, Pumps.
So. Ende. Weiß ich Bescheid, oder?
Ja, ja,
Thema erledigt. Ja. Warum nicht immer so?
Ja, jetzt kann man sagen, hätte es auch eine gelbe getan, ist dann Ansichtssache. Also
ist dann Ansichtssache.
Entscheidet auch der Moment. Das ist dann ja vielleicht auch ein bisschen Vorgeschichte Svensson, ne? Der sich ja schon mal anlegt mit den Unparteiischen und immer mal wieder gelb sieht, weil ihm Zweise in den Augen steht. Oder er sich irgendwie im Ton vergreift. Also das ist dann irgendwann, ist dann auch bei dem Vorstrafenregister, ist es dann vielleicht noch schneller eine rote, keine Ahnung. Also das, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber Aitken fühlte sich beleidigt, das ist nachvollziehbar, gibt's rot.
Ja, genau. Und er hat ja...
Zumal Bo Svensson, wenn ich das noch schnell sagen darf, im Interview bei uns gesagt hat, also wir hatten einen schönen Film von ihm im Programm, und er hat bei uns gesagt, dass er also sich jetzt deutlich mehr zurückhalten will. Ja, also da hat quasi Abbitte geleistet.
Es ja, geht ja manchmal auf und manchmal ruhiger. Nicht.
Ja, ja.
Aber die eben bemerkenswert fand ich ja bei Aitken auch diese, also es hat mich überzeugt, weil er hat das, was du gerade angeführt hast, ja auch erwähnt. Er sagte, wenn jetzt ein anderer Kollege der Meinung ist, da vielleicht nur gelb ziehen zu müssen, ist das auch okay.
Ja.
Und es ist auch im Rahmen der unseres Ermessensspielraums, sage ich mal. Aber für mich ist das eine Beleidigung und für mich ist das rot. So, Thema zu Ende. Und absolut okay. Und Herr Schweini wiederum bei den Kollegen der ARD sagte dann, ja, bei 3-0 und so, muss das denn sein? Auch nachvollziehbar.
Ja.
Aber es war insgesamt, finde ich, so würde ich mir jetzt öfter wünschen, auch von Schiedsrichtern, ne? Da sofort,
aber das ist besser geworden.
Definitiv.
Finde ich. Also ja, das hat sich schon verändert. Und Aitken war eigentlich immer so.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, ne?
Steht dann 6 Minuten nach Abpfiff, steht er da und redet mit allen, die es wissen wollen. So, das,
ja, und völlig unaufgeregt, ne?
Ja.
Also jetzt nicht irgendwie mit Schaum vorm Mund und einer riesen Krawatte. Und auch dann zu sagen, so, für mich ist das Thema jetzt durch, und der kam in die Kabine und hat sich entschuldigt, und da muss ich jetzt auch nicht nachtragend sein, aber von uns wird immer Respekt erwartet, also bitte dann auch andersrum, und kann das sogar verstehen in der Emotion und so, kann sowas passieren, aber dann musst du halt mit dem Platzverweis leben.
Ja.
Also dafür gibt es Regeln.
Ja, total. Finde ich auch.
Absolut. Gut, kann man Haken hintermachen.
Ja, Haken.
Grüner, dicker, grüner Haken. Wolf, es war, du machst ja noch am Montagabend immer eine Sendung bei Sky, die meisten werden sie kennen, die Glanzparade, du erwähnst sie auch ab und zu mal hier, die du mit dem geschätzten Kollegen Frank
Buschi machst. Buschi, jawohl.
Buschi-Junge.
Ja, Buschi-Junge, ja.
Und Buschi-Junge hat jetzt seinen schleichenden Rücktritt angekündigt. Ich habe es ehrlicherweise nur so ein bisschen am Rande verfolgt und habe dann ein Interview gelesen mit ihm, sehr eindrücklich beim Sportjournalisten.
Er ist ein halbes Jahr alt. Also da...
Ja, das haben sie es jetzt halt nochmal rausgepackt wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch nicht täglich mit beschäftigt, aber es geht ja um ein Thema, was wir hier auch immer wieder mal diskutieren und mit dem wir in der Branche einfach auch sich regelmäßig einfach auseinandersetzen müssen. So, ne?
Ja.
In welche Richtung entwickelt sich das und was...
In welche Richtung entwickelt sich was?
Ja, ich sag mal, das Geschäft, nenne ich es jetzt mal, oder die Branche,
ja,
oder der Fußball, das ist dann ja immer so, was ist es jetzt konkret, ne? Aber wenn ich ihn da richtig verstanden habe, du kennst ihn besser, geht es ja vor allen Dingen darum, dass, dass er im Prinzip gesagt hat, so wie das Fußballgeschäft läuft und in welche Richtung es sich entwickelt, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Kannst du das nachvollziehen? Ist er wie ist er da dir gegenüber aufgetreten? Hat dich das jetzt überrascht?
Naja, also ich habe noch Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ja, ich
also
auch.
Es ist,
aber das, also das Thema
es bleibt, ist ja nicht es, bleibt noch. Es bleibt ihm ja ungenommen, da keinen Bock mehr drauf zu haben. Das ist ja so. Also wenn er dann mit den Mechanismen nicht mehr so zurechtkommt und das nötigt ihn quasi dann ab kommendem Sommer nicht mehr rund um den Fußball zu arbeiten, finde ich völlig okay. Also Buschi ist ja da, aber Buschi ist halt da sehr klar, wobei so hundertprozentig klar ist er ja nicht. Also ist ja dann nicht immer konsequent und ist konsequent in der Inkonsequenz oder keine Ahnung. Also ich habe mir das auch angeguckt, was er da 7 Minuten gesagt hat auf seinem Instagram-Account. Und ich kenne den so. Also jetzt mal im Ernst, wir kennen uns seit 25 Jahren. Und wie oft er schon gesagt hat, morgen höre ich auf.
Ist das dann auch aus der Emotion dann raus?
Ja, das sagt er aus der Emotion heraus, ja. Das sagt er aus der Emotion heraus. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass er jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, im Sommer mit dem Fußball aufzuhören. Und doch weiß ich und spüre das jeden Montag, wenn wir zusammen Sendung machen und spüre das auch, wenn wir zusammen Konferenz machen, da hat er Spaß dran. da hat er Bock drauf.
Und das, ja, mit einem das Thema zum Beispiel.
Das ist schon ein Schritt, weil er ja noch keine 70 ist.
Ja, und manchmal fällt es einem dann ja auch erst auf, wie schwierig der Schritt ist, wenn man es dann nicht mehr hat. Ne? Es gibt ja auch genug Beispiele.
Ja, wenn man den dann tun muss. Also das ist ja...
Ja.
Es zwingt ihn ja keiner. Ja, also, sondern es ist ja, wäre ja eine Entscheidung aus freien Stücken.
Ich finde, ich würde gerne mit dir halt noch über einen Punkt aus seiner Rede oder aus dem Interview halt sprechen, weil das auch eine Sache ist, die mich halt auch immer wieder beschäftigt und wo man sich dann ja selber auch oft hinterfragt. Ich habe seinen Punkt verstanden, aber nicht dem, warum das dazu führt, dass er sich da verändern will. Also ich sag mal, es ging darum, hier, ich habe den Satz hier gerade. Reporter, bla bla bla, sind oft wahnsinnig weichgespült, weil sie niemandem wehtun wollen. Da ist eine unglaubliche Angst davor, was die DFL, der Club, der Trainer oder die Spieler denken. Dieses Bemühen, niemandem auf die Füße zu treten, tötet jede Leidenschaft.
Das zum Beispiel ist ein Gefühl, ne? Das hatte ich noch nie. Noch nie. Also, wenn ich über die Stränge schlage, dann weiß ich, dass ich über die Stränge schlage und entschuldige mich dann dafür. Beispiel. Ich habe Hinteregger falsch zitiert, letztes Wochenende. Im Rahmen der Übertragung Bayern gegen Frankfurt. Mhm. Habe ich irgendwie gesagt, in einer dramatischen Zuspitzung des Spiels, sage ich, ja, und der Hinteregger hat ja gesagt, Frankfurt wird Meister. Nächsten Sommer. Ist im Sommer Meister. So. Ich hatte das Zitat nicht vollkommen, also nicht komplett auf der Uhr, sondern habe es halt einfach extrem verkürzt, kam es mir in den Sinn und dann habe ich es einfach rausgehauen. Hinteregger hat es gesehen und hat mir geschrieben. Und hat gesagt, wie kommst du dazu? Ich mag dich sehr, aber wie kommst du dazu? Bin ich in Deutschland so zitiert worden? Nein, ist er nicht. Er hat in der Sportbild, glaube ich, oder bei der Bild irgendwie ein Interview gegeben und er hat gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass der nächste deutsche Meister, der nicht Bayern München heißt, die Eintracht ist. So, das ist ein ganz anderes Ding. Und sage ich, ja, es tut mir leid, ich habe es aus der Erinnerung zitiert, das war ein Fehler, das heißt für mich, bedeutet für mich, wenn ich gedenke, mit Zitaten zu arbeiten, während eines Spiels, habe ich sie entweder zu 100% auf der Festplatte oder habe sie aufgeschrieben. Das ist so. Und das ist ein ganz normaler Umgang, das ist ein ganz normales Miteinander. Da habe ich den nicht beleidigt.
Ist ein schönes Beispiel, Wolf, ist aber, glaube ich, nicht das, was, also in meinem Verständnis, nicht das, was Buschi meint und in dem Fall zumindest auch nicht das, was ich meine, weil ich habe mit mir wiederum die Gedanken schon sehr oft gemacht, aber gar nicht aus dem Zusammenhang, in den du ihn gerade eingeordnet hast, sondern ich sag mal ein anderes Beispiel. Du kriegst ein Interview zurück, das hast du ja seltener, weil das haben wir ja im Print halt.
Ne? Ja,
oder digital. Du führst ein Interview, das wird autorisiert, oder du hast ein gutes Gespräch, das kriegt der Pressesprecher nochmal vorgelegt, mittlerweile kriegen auch nochmal drei Berater vorgelegt und dann kriegst du es zurück Und dann ist es mehr rot als schwarz. Es sind Fragen rausgekürzt, es sind Antworten teilweise nicht mehr so wiedergegeben, wie sie gefallen sind. Und am Ende ist das Ding komplett zerpflückt und es entspricht nicht mehr dem, wie man dieses Interview geführt hat. Schon gar nicht vom Inhalt her. Und dann musst du dich als Reporter natürlich fragen oder auch als Zeitung oder als Medium, veröffentlichen wir das? Und ja. Natürlich machen es 99,9% der Fälle trotzdem, weil ist ja toll, dass wir ein Interview mit nice dem oder dem ja. haben. Nice to ja. have, genau. Mhm. Und das ist halt, da finde ich, liegt schon ein grober Fehler im System und das war tatsächlich schon nochmal anders. Und ich bin immer dafür, das Recht am Wort muss der Gefragte behalten, aber ich kann es halt nicht haben, wenn am Ende Leute, die nicht mal bei dem Gespräch dabei waren, dann Antworten oder sogar Fragen reinredigieren, die nicht mal gefallen sind. Das hat dann für mich halt auch nichts mehr mit Journalismus zu tun.
Nee, das ist so. Also dann kannst du aus deiner Warte kannst du so argumentieren. Ich aus meiner Warte kann so argumentieren, dass ich seit 25 Jahren mich in diesem Kosmos bewege und seit 25 Jahren Fußballspiele kommentiere. Und ich die Momente, wo sich irgendjemand wahrhaftig beleidigt fühlte, an einer Hand abzählen kann. Einer, Wolf Werner, musste dann schwer zurückrudern und sich entschuldigen. Alles andere waren immer Themen, die dann irgendwelche Twitter-Zauberer versucht haben zu setzen.
Die sind ja aber jetzt auch Teil der Branche.
Ne? Natürlich Teil der Branche, absolut. Nur das tangiert mich nicht. Weil sie dann entweder falsch zitieren oder bewusst tendenziös zitieren oder rauslösen. Das ist eine Diskussion, an der ich mich nicht beteilige, weil sie meinen Job nicht betrifft. Mein Job in dem Fall ist es, Fußballspiele zu kommentieren. Mein Anspruch ist es, vorher beide Mannschaften möglichst nah kennenzulernen und zu beleuchten, um sie dann in den 90 Minuten beurteilen zu können und dem Zuschauer näher bringen zu können. Der Job hat sich ja nicht verändert.
Nein.
Natürlich sind die Mannschaften jetzt wesentlich isolierter und sind wesentlich weiter weg und es ist teilweise mit Anstrengungen verbunden, einfach auch Vereinsverantwortliche mal zu bekommen. Aber ich bekomme sie in der Regel. Das mag jetzt an mir liegen oder da, vielleicht habe ich Glück gehabt oder keine Ahnung.
Du bist vielleicht da.
Aber ich kann meinen.
Und du bist die 44, Wolf.
Ja, gut. Weil ich halt die 44 bin. Ne? Der Buschmann ist nicht die 44.
Genau. aber jetzt auch mal ein Beispiel, was dann vielleicht euren Laden oder dieses Fernsehmarkt dann betrifft, auch aus meiner Sicht, wo ich dann schon dabei bin, ne? Zu sagen: Experten. Wie oft haben wir das Thema Experten schon gehabt? Wie unbefangen sind die? Ne? Trauen die sich auch was zu sagen, weil sie ja möglicherweise noch mit dem oder jenem verbandelt sind? Dann gibt es da mittlerweile Field Reporter, die da rumrennen, die dann aber wiederum mit den Leuten, die sie interviewen, vielleicht andere Geschäfte machen oder machen müssen oder dass die zu denen mal in die Sendung kommen oder so, dass die denen weniger wehtun wollen. Das ist, glaube ich, schon. Oder dass die sich überlegen, vielleicht eine kritische Frage weniger zu stellen. Den Eindruck habe ich auch. Also da könnte ich jetzt hier 10 Beispiele erzählen, da würdest du mir wahrscheinlich auch recht
geben. Ja, also dass sich Vereine grundsätzlich isolieren, das ist ja so. Hm. Und dass man versucht, dann auch über das Fernsehbild das Ganze ein bisschen zu konfektionieren oder so gut es geht zu konfektionieren, ja, um quasi eigene Interessen in den Vordergrund zu stellen. Das steht ja außer Frage. Und trotzdem, wenn im Stadion, beispielsweise Pyro, wenn im Stadion Pyro brennt, sage ich, dass sie brennt. Ob der Regisseur das mir zeigt oder nicht zeigt, ich gehe jetzt nicht auf jeden Nebeltopf ein. Aber wenn da 15 Kerzen brennen, dann sage ich, 15 Kerzen brennen hier. Also wundert euch nicht, wenn jetzt gleich so eine Nebelschwade hier reinzieht. Die wird dann teilweise von den Regisseuren verweigert, teilweise wird sie abgebildet, weil es dann vielleicht so eine Art Dokumentationsauftrag, die hängen da ein bisschen mit drin, weil man es auch nicht zu sehr heroisieren will. So, also das ist jetzt so ein ganz schmaler Grat. Aber ich kann da oben sitzen und sage, wird Pyrotechnik abgebrannt. Und dann Kann ich versuchen zu sagen, das ist jetzt Quatsch, oder kann sagen, das ist jetzt kein Quatsch, oder ich enthalte mich der Stimme und sage, hier brennt ein Töpfchen. So.
Ja, ist ja auch das ist ein gutes Beispiel aus deiner Arbeit. Eben, ich kann natürlich, wir haben ja auch nicht eins zu eins den gleichen Job, das haben wir ja auch
das,
schon.
Das ist so. Früher haben die Journalisten mit dem Mannschaftshotel gesessen, haben mit allen an der Bar gesessen.
Ja, bist du mit dem Bus gefahren.
8 Pilz, 4 Hütchen getrunken und, ja. Und klar, das ist heute nicht mehr so. Und das ist vielleicht aber auch gut so, dass es nicht mehr ist.
Vielleicht auch das.
Weil es einfach ja. dadurch eine kritischere Distanz entstanden ist. Also natürlich hat sich so ein
Stück weit verändert. Oder nicht. Da bin ich nicht ganz bei dir, weil die Distanz ist bei manchen da. Die ist vielleicht auch dann kritischer. Dann bin ich bei dir, finde ich es gut. Andererseits, ich nehme jetzt mal einfach noch ein Beispiel. Dein oder unser Kollege Ricardo Basile, der macht ja zum Beispiel auch bei Sky diese Sendung, die dann sonntags schon mal läuft. Meine Geschichte heißt die, glaube ich. Bei YouTube läuft die, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Und da hat er ja immer wieder mal Prominente in einem privaten Kreis zu Gast, sage ich jetzt mal. Wenn er dann jetzt, ich sage jetzt auch fiktives Beispiel, der hat am nächsten Sonntag Marco Reus zu Gast. Und 3 Tage vorher steht er mit dem am Spielfeldrand. Dortmund hat auf die Kappe gekriegt. Reus hat möglicherweise noch einen Patzer gemacht. Fragt er den genauso kritisch? Ja oder nein? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ist. Das meine ich mit Verflechtungen, die es dann halt gibt, die dann
auch in eine andere Richtung grundsätzlich, die Situation ist ja eine andere. Ne? Also wenn du am Spielfeldrand stehst, befragst du ihn zu dem Fehler. Das bleibt ja nicht aus. Und dann sagt er, sag mal, du Blödkopf, ja, wie kommst du darauf, es war überhaupt kein Fehler. Oder man diskutiert es irgendwie durch. So. Und 3 Tage später sitzt er bei Kaffee und Kuchen bei dem im Wohnzimmer. Und dann wird einfach nur ein zeitloses Profil erstellt, ein Stück weit, wo es um Familie und Freunde und Werdegang und Klamotten und Autos und ein bisschen Lifestyle geht. Ja. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Also natürlich kann er theoretisch beides machen.
Und dadurch, ja, kann er, aber vielleicht kann er es auch nicht mehr so kritisch. Es war jetzt auch nur ein Beispiel. Ich will da jetzt gar nicht den Kollegen irgendwie anpissen oder so. Ich sage nur, es gibt mittlerweile halt auch viele Situationen. Ich weiß es ja selber auch, ne? Wenn du dass man da in die Bredouille kommt, wenn man, ich sag mal, einen Gut hat vielleicht bei jemandem oder bei der dir auch einen Gefallen tut, indem er in irgendeine Sendung kommt oder irgendwas, dass man da vielleicht dann eine kritische Frage weglässt oder in der Berichterstattung vielleicht auch mal einen Nebensatz, die Gefahr sehe ich schon auch. Aber ich glaube, die gab es früher, und da bin ich wiederum voll bei dir, die gab es früher in einem deutlich ausgeprägteren Maß, weil wenn du da mit einem regelmäßig 5 Bier und 2 Hütchen genommen hast, dann ist er jetzt auch nicht gerade auf einer 5 gestartet, wenn er auf den Platz gelaufen ist.
Also das meine ich. Und der die 3 Pilze und 4 Hütchen verweigert hat, der hatte einen schweren Stand, möglicherweise.
Ja.
Was ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist so die Form des Nicht-Anecken-Wollens. Und da spreche ich jetzt so von meinem Metier. So die jungen Kollegen. Die jetzt so nachstoßen. Also das ist etwas, was ich, also den Eindruck teile ich durchaus, dass die, wobei auch weniger jetzt mit den Vereinen, weil die halt gar keinen unmittelbaren Kontakt mehr haben. Also die kennen ja gar keinen von denen, so persönlich.
Oft, ja.
Also das ist ja in der Regel so. Und umgekehrt genauso. Dass es da in erster Linie darum geht, nicht irgendeine Twitter-Pflaume auf den Baum zu bringen. oder irgendjemanden dann so zu konditionieren, dass du lieber nochmal einen zweiten oder dritten Spruch machst, der dann multipliziert wird über die entsprechenden Netzwerke. Um dann alles andere so ein bisschen zu übertünchen. Also dass halt die Substanz fehlt, durch die Nähe, die fehlt.
Ich kann dir folgen.
Also ich habe so arbeite ich auch und deshalb ist es halt einfach auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ich rede mit den Leuten, um an die Wahrheit zu kommen. Also ich rede, versuche mit den Leuten zu reden. So.
Das hilft
um was meistens. Über die Vereine zu erfahren, auch um nochmal Geschichten abzusichern, um irgendwelche Gerüchte abzusichern. So, ich baller nicht einfach irgendwas raus. Außer jetzt bei dem Hinteregger-Zitat. Und dann ist es passiert und ich hoffe, dass ihm dadurch keine Nachteile entstehen. Und das meine ich ganz ernst. Ich glaube aber auch, dass ihm dadurch keine Nachteile entstehen, sondern es war... Den meisten war klar, ich habe falsch zitiert. Und ich habe falsch zitiert. Ich habe verkürzt. Stark verkürzt. Stark verkürzt zitiert. So, das zeigt mir dann halt in dem Fall, da musst du dann nochmal genauer hingucken. Oder es im Zweifel weglassen. Also wenn du des Zitats nicht hundertprozentig sicher bist, dann musst du es weglassen.
Da sind wir zum Glück in diesem Podcast ein bisschen... in einer komfortablen Situation. Wir müssen nicht immer alles ganz genau nachlesen. Das weiß man auch, wenn man uns zuhört. Wir geben das auch zu. Wir sind vor allen Dingen schon wieder weit in der Nachspielzeit angelangt. Wolf, ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir noch stundenlang drüber
reden. Das ist ein Medienthema. Das ist das ist ja auch ein Thema, wo ich so wenn ich bei Medienhochschulen oder irgendwie bei irgendwie Symposien oder sonst was, das ist das am stärksten Nachgefragte.
Ja, deshalb hoffe ich, dass es euch auch wenn es jetzt ein bisschen aus unserer Branche kam, trotzdem unterhalten hat, dass ihr uns gewogen bleibt, gesund bleibt natürlich und am Samstag wieder einschaltet, wenn Wolf natürlich wieder am Sky-Mikro sitzt bei Schalke Gladbach, richtig? Gladbach-Schalke
ist es, jawohl.
Gladbach-Schalke. Und am nächsten Donnerstag natürlich, wenn wir beiden... verrückten Typen dann wieder auf Sendung sind und bis dahin wünsche ich allen alles Gute.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.